1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen, und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommersemester unter dem Titel Chemie, unser Leben, unsere Zukunft. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Gerhard Brinkmann von der Universität Würzburg. Sie trägt den Titel Naturstoffe in der Arzneimittelentwicklung aus dem afrikanischen Regenwald ins Forschungslabor.
Ja, lieber Lutz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Lutz, vielen, vielen Dank für deine liebenswürdige Einführung. Mir ist ganz heiß geworden. Was ich allerdings nicht merke, weil mir vorher auch schon heiß war. Also nein, es ist keine Werbeveranstaltung, keine Spendenveranstaltung und Ordinarien heißen wir heute noch in Bayern. Und es sind keine Pflanzen nach mir benannt, aber es war ganz liebenswürdig. Ganz herzlichen Dank. Aber es gibt schon neue Pflanzenarten. Das ist schon eine beglückende Sache für einen ganz einfachen Chemiker, neue Pflanzenarten zu entdecken und die auch benennen zu dürfen. Wenn ich mal fragen darf, Sie in den allerletzten Reihen, werden Sie gut sehen können? Es wäre so schade, wenn Sie Einzelheiten nachher nicht sehen. Manche Dinge sind sehr filigran und fein gliederig und dann kommen Sie einfach gerne nach vorne. Da wird Ihnen das keiner übel nehmen, wenn es ein bisschen Bewegung gibt. Oder Sie kommen gleich jetzt. Nun, meine Damen und Herren, vielen Dank nochmal auch für die Einladung heute. Vielen Dank, dass Sie den Weg an so einem heißen Tag hierhin gefunden haben und dann auch noch irgendwie mit Thematik Afrika. Nun, wenn Sie von Afrika hören, dann haben Sie bestimmt jeder so Ihre eigenen Assoziationen, hat, denke ich, jeder auf seine Art. Das ist übrigens ein Blick in mein Dienstzimmer. Und wenn man von Afrika hört, dann denken viele an vielleicht faszinierende Landschaften, so schneebedeckte 6000er wie den Kilimanjaro oder hier die Victoria-Fälle, die natürlich eigentlich richtig ganz anders heißen. Die heißen Mosiwatunya, Dampf, der donnert in der Sprache der Shona dort. Oder man denkt an eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, an faszinierende Menschen. Aber das ist natürlich nur eines der Bilder von Afrika. Ein anderes ist gekennzeichnet von schrecklichen Tropenkrankheiten, tropischen Infektionskrankheiten. Nehmen wir vielleicht mal als Beispiel die Malaria. Malaria ist eine Krankheit von ja geradezu epidemischen Ausmaßen. Sie ist verbreitet in allen tropischen Ländern, nicht nur der alten, sondern auch der neuen Welt. Und von ungeheurem Ausmaß, 500 Millionen Menschen bekommen Malaria jedes Jahr, eine halbe Milliarde, vor allem in Afrika. 70% aller Erkrankungen sind in Afrika und können sich vorstellen, 90% der Todesfälle. Millionen von Menschen sterben jedes Jahr an Malaria, vor allem Kinder unter 5 Jahren, alle 20 bis 30 Sekunden. Und Sie können ausrechnen, wie viel seitdem Sie hier sind, schon gestorben sind. 20 bis 30 Sekunden stirbt in Afrika ein Kind an Malaria. Ja, wird man sagen, in Afrika, aber das ist ja weit weg. Wir sollten nicht vergessen, abgesehen von dem humanitären Gedanken, sollten wir auch nicht vergessen, dass das uns sehr wohl betreffen kann. Schließlich hat es auch mal Malaria in Deutschland gegeben. Deutschland ist erst 1953 von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation für Malaria, frei erklärt worden. Und heute ist Malaria wieder auf dem Vormarsch. Durch die ausgedehnte Reisetätigkeit, vermutlich auch durch die globale Erwärmung, vor allem aber durch das Phänomen der Resistenz. Die Malariaerreger, wie auch bei uns Krankheitserreger, denken Sie an die Krankenhausinfektionen, die Erreger haben gelernt, bewährte Medikamente zu überwinden und ihnen zu trotzen. Die Malariaerreger sehen Sie hier, das sind so kleine, unscheinbare, winzig kleine, einzellige, aber hochspezialisierte Parasiten in verschiedenen Entwicklungsstadien hier, die sich einen Großteil ihres Lebens vom Inhalt der roten Blutkörperchen ernähren. Das sind alles Erythrozyten, rote Blutkörperchen. Hier sehen Sie den Überträger, das ist ja bekannt, die Anopheles-Mücken, übrigens nur die Weibchen. Das klassische Medikament gegen Malaria ist das Chinin. Stören Sie sich bitte nicht an diesen chemischen Strukturen, das ist so eine Eigenart von den Chemikern. Ich werde aber solche Strukturen nachher noch ein wenig erläutern. Nehmen Sie es mal im Augenblick als Marotte der Chemiker, dass die immer solche Formeln malen müssen. Das Chinin kommt aus der Natur, wird isoliert seit Jahrhunderten aus der Rinde des China-Rindenbaums und vom Chinin leiten sich andere Strukturen ab. Chemiker haben diese roten Teile hier verändert, das Chloroquin, das Mefloquin, Medikamente, die Millionen von Menschenleben gerettet haben. Und jetzt drohen diese Waffen stumpf zu werden durch dieses schreckliche Phänomen der Resistenz. Ich möchte ein erstes Mal meinen Freund Virima Mudogo, meinen guten Freund im Kongo, zitieren. Der hat mir mal erzählt, ja, weißt du, früher, wenn ich Malaria bekommen habe, dann gab es so eine Packung, da waren so 10 Tabletten drin, die hat man so nach und nach genommen und dann war man wieder gesund. Später gab es das gleiche Medikament in einer Packung mit 21 Tabletten, aber so viel habe ich gar nicht vertragen. Und trotzdem hatte ich am Ende immer noch oft Malaria und heute braucht man das gar nicht mehr zu nehmen, da muss man ein anderes Medikament nehmen, es wirkt überhaupt nicht mehr. Also wir haben das Problem der zunehmenden Resistenz. Wir brauchen also neue Medikamente. Woher nimmt man die? Vielleicht, wie auch im Titel angeklungen ist, aus der Natur, aus der Naturstoffchemie. Aber Naturstoffchemie, ist das nicht ein Wort voller Widersprüche? Natur und Chemie in einem Wort, in einem Atemzug? Keineswegs. Denn die Natur, lebende Zellen, sie arbeiten alle mit chemischen Gesetzmäßigkeiten, auch mit physikalischen, aber für den Laien ist es umso ungewöhnlicher. Natürlich, lebende Zellen synthetisieren chemische Substanzen, sie benutzen sie, sie verschicken sie, sie bauen sie auch wieder ab. Und Naturstoffe sind eben nichts anderes als chemische Substanzen, die von lebenden Zellen synthetisiert werden. Also, von Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und auch von uns Menschen. Es sind aber schon keine ganz gewöhnlichen Substanzen, sondern es sind chemische Substanzen, die im Laufe der Jahrmillionen, im Laufe der gnadenlosen Evolution herausselektioniert wurden. Und man sagt auch, es sind privilegierte Strukturen. Es sind Substanzen, die richtig genutzt nicht nur für den Produzenten von Interesse sind und wirksam und nützlich sind, sondern eben auch für den Menschen, die Natur als lohnende Quelle von Wirkstoffen für die Medizin. Darum nach dem Chinin eben noch ein Wirkstoff, nochmal nicht stören bitte an der chemischen Struktur, das Artemisinin. Das heißt so, weil es aus Artemisia annua isoliert worden ist. Es ist eine Beifußart, die in der chinesischen Volksmedizin seit Menschengedenken gegen Malaria eingesetzt wird. Das Artemisinin und wieder der davon chemisch, Sie sehen den roten Teil, abgeleitete Artemether sind ganz neue wirksame Waffen gegen Malaria, vor allem in Kombination mit anderen Wirkstoffen. Und doch muss man sich fragen, wie lange schon gibt es auch hier erste Anzeichen für Resistenz. Also, die Menschheit braucht neue Wirkstoffe und da muss ich die Naturstoffchemie in Würzburg fragen lassen, was tun wir zur Lösung, zur Bekämpfung dieser schrecklichen Tropenkrankheiten oder überhaupt allgemein, was tun wir gegen Infektionskrankheiten? Wir in Würzburg arbeiten unter anderem über Substanzen aus tropischen Lianen. Das sind aber keine Allerweltslianen, sondern Lianen, die botanisch auch sehr wenig erforscht sind, die sind sehr wenig bekannt, kommen in sehr entfernten Gegenden nur vor und sie haben auch noch so komische, zungenbrecherische Namen wie Ancistrocladaceae, aber das heißt nur einfach auf Deutsch Hakenastgewächse und die Onchophyllaceae, das heißt einfach auf Deutsch Krallenblattgewächse. Warum die so heißen? Ich habe mal drei so Ästchen mitgebracht, die können Sie, wenn Sie möchten, gerne rumgehen lassen. Vielleicht mal zwei hier. Sie dürfen sie auch entwenden am Ende, aber vielleicht erst, wenn es rumgegangen ist. Das sind also solche Hakenäste und Sie sehen auch gleich, warum die Pflanzen so heißen. Diese Lianen, die hangeln sich hoch an Urwaldriesen und dafür benutzen sie eben diese Haken hier. Die sind mal am Rand, an solchen speziellen Seitentrieben oder an den Blattenden. Dass dies ganz besondere Pflanzen sind, die Sie dort auch oder von denen Sie Stücke in Händen halten, sehen Sie auf diesen Fotos. Ich hoffe, man kann das bis hinten erkennen, sonst nochmal meine Einladung, nach vorne zu kommen. Neben diesen, man nennt das auch Urfederranken, diesen Haken, haben die auch noch ganz ungewöhnliche Früchte. Es sind solche einsamigen Nüsse und die haben immer 5 Flügel. Ich habe Ihnen einen mal mitgebracht, der geht aber nicht herum, der ist zu fragil. Und es ist eine Art Superahorn, also eine Frucht mit 5 Flügeln dran und diese 5 Flügel sind dafür da, dass der Wind, die vorne können es sehen, dass sie lange in der Luft bleiben und damit weit vom Wind weggetragen werden. Fast noch aufregender sind die Dionkophyllaceae, diese Krallenblattgewächse. Die haben je nach Entwicklungsstadium auch noch solche fleischfressenden Karnivoren, sagt man, Fangorgane. Vor allem gibt es hier ein Unikum in der Botanik, das sind die Samen. Die Samen, die größer sind als die Früchte. Das kann ja schon mal gar nicht sein, mögen Sie denken, zu Recht denken, ein Apfelkern kann nicht größer als ein Apfel sein. Aber die Frucht im Reifestadium öffnet sich. Und der Samen kommt heraus wie ein Schirmchen, daher auch das Peltatum hier für die Altsprachler unter Ihnen, und breitet sich aus und wird dann auch vom Wind fortgetragen. Im Fall der Ancistrocladus-Arten, der Hakenachsgewächse, hatten wir dann sogar das große Glück, und das ist, was Herr Tietze meinte, neue Pflanzenarten zu entdecken. Das ist so, wenn man selbst Alchemiker, wenn man mit bestimmten Pflanzen zu tun hat, wird man sehr schnell, ob man es will oder nicht, zum Spezialisten. Und wenn man so Pflanzen sammelt im Regenwald, dann hat man oft nur die Blätter und dann weiß man nicht recht, ist das jetzt die eine oder die andere Art oder noch eine dritte. Dann nimmt man diese Pflanzen und kultiviert sie bei uns im Botanischen Garten. Wir haben da wunderbare Experten dafür. Und dann muss man geduldig sein, einen grünen Daumen vielleicht auch noch haben und gucken, ob die Pflanzen irgendwann anfangen zu blühen. Und wir haben zwei solcher Kandidaten aus dem Kongo, zwei aus Südostasien. Und irgendwann haben die alle angefangen zu blühen. Und diese hier schon 2003, und die haben wir tatsächlich erkannt als eine neue Pflanzenart. Und das ist wirklich ein Glücksfall für einen Chemiker, sogar einer Pflanze einen Namen geben zu dürfen, aber nicht nach mir, das tut man doch nicht. Lutz, vielleicht nach einem guten Freund, Ancistrocladus tietzei hätte ich sie nennen können, aber jetzt ist es zu spät. Ancistrocladus benomensis haben wir sie genannt, einfach nach dem Fundort. Dann freuen sich auch die Einheimischen, wenn man die Pflanze nach deren Gegend nennt. Und im letzten Jahr haben wir noch eine im Kongo entdeckt, in der Nähe der Stadt Ilebo. Da wird gleich nochmal davon die Rede sein. Also haben wir sie Ancistrocladus ilebo-ensis genannt. Solche neuen Pflanzenarten zu entdecken, ist natürlich auf der einen Seite einfach etwas Schönes, ein Sahnehäubchen gewissermaßen in der Forschung. Aber man muss sich auch vorstellen, Pflanzen, die ja noch nicht mal botanisch beschrieben sind, die noch keiner irgendwie mal untersucht hat, die bergen natürlich die Chance, dass da vielleicht auch ganz neuartige Wirkstoffe drin sind. Und die Frage ist aber, wie kommt man an diese Wirkstoffe heran? Dieses Bild haben Sie ja schon gesehen. Dazu nimmt man das Pflanzenmaterial, man trocknet es, man zerkleinert es bis zu einem Pulver und dann extrahiert man es. Extrahieren, das kennen Sie alle. Vermutlich haben Sie alle heute Morgen sich einen Kaffee aufgebrüht oder einen Tee. Da haben Sie einfach Teeblätter oder Kaffeepulver extrahiert, natürlich mit heißem Wasser. Wir Chemiker können das auch mit heißem Wasser machen und meistens nehmen wir je nach Substanzklasse, die wir bearbeiten wollen, auch durchaus organische Lösungsmittel. Und dann haben wir so einen Extrakt. Und dann gibt es aber einen großen Unterschied zum Tee oder Kaffee. Beim Tee oder Kaffee, da sind wir an der Gesamtheit der Substanzen interessiert. Da sind ja auch noch neben den Wirkstoffen Substanzen drin, die für die Pflanze wichtig sein mögen, aber hier für uns, für unsere Wirkstoffforschung nicht unbedingt. Also Aminosäuren, Kohlenhydrate, Fette, all das ist wichtig im Fall des Tees oder Kaffee. Da wollen wir ja auch die Aromastoffe und die Geschmacksstoffe haben und nicht nur einfach das Koffein. Hier wollen wir aber gerne wissen, wenn der Extrakt aktiv ist, zum Beispiel wenn er eine Antimalaria-Aktivität hat, welcher Wirkstoff ist dafür verantwortlich? Das heißt, wir müssen unseren Wirkstoff von all den anderen Substanzen abtrennen. Manchmal kann man das machen, indem man destilliert, aber in der Regel wird man es machen durch eine Technik, die man Chromatographie nennt. Und das ist ganz einfach, so ein Glaszylinder, der ist mit einem Füllmaterial gefüllt und nun gießt man einfach oben den Extrakt auf diese Säule, wie wir Chemiker sagen. Der läuft natürlich durch, vor allem, wenn ich dann immer noch neues Lösungsmittel oben nachfülle. Der Witz ist aber dabei, dass die einzelnen Komponenten, die einzelnen Substanzen, je nach ihrer Struktur unterschiedlich schnell nach unten laufen. Die laufen nicht alle in einem Schwung runter, sondern je nach Struktur unterschiedlich schnell. Das können Sie hier auch beobachten. Schauen Sie mal, hier ist so ein gelber Sprinter, der ist schon fast bis unten angekommen. Der rote ist gemächlicher und da mögen auch noch ein paar farblose weitere Substanzen mit dabei sein. Und wenn Sie räumlich getrennt sind, dann kommen Sie auch unterschiedlich schnell unten an. Und dann muss ich einfach an diesem Auslasshahn hier immer ein anderes Auffanggefäß drunter stellen. Und wenn ich Glück habe, habe ich dann Reinsubstanzen. Reine Substanzen, also nur eine Sorte von Substanzen, natürlich noch in dem Lösungsmittel. Das Lösungsmittel kann ich abdampfen. Und dann habe ich eine Reinsubstanz, das kann so ein farbloses Pulver sein. Das könnten auch gelbe Kristalle oder vielleicht ein rötliches Öl sein. Und wenn das nun der Wirkstoff ist, zum Beispiel mit der Antimalaria-Aktivität, dann ist diese Substanz jetzt natürlich völlig unverdünnt von anderen Substanzen. Damit ist sie jetzt hochgradig aktiv. Und dann stellt sich mir die Frage, ist diese Substanz eigentlich neu? Und mögen Sie vielleicht fragen, da muss immer alles neu sein in dieser neumodischen Welt. Ja, das muss es. Wir wollen nicht mühevoll noch einmal das Chinin entdecken und auch nicht das Artemisinin. Neue Wirkstoffe braucht unser Land und wir hatten das große Glück, dass hier im Falle dieser sehr exotischen Lianen fast alle Substanzen, die wir isoliert haben, wenn man mal von Zuckern und Fetten und so absieht, die waren alle neu. Und wir haben sie darum auch genannt, aus, nach dieser Pflanzenfamilie als Dioncophylline. Wenn die Substanz also neu ist, dann ist unsere nächste Frage, wie ist denn die chemische Struktur, wie ist also die Architektur des Moleküls, der Bauplan sozusagen? Auch da kann man sagen, ja, kann man denn nicht einfach froh sein, wenn die Substanz aktiv ist? Warum muss ich denn jetzt noch genau wissen, wie die aufgebaut ist? Und die Antwort ist, nur dann kann ich auch wirklich verstehen, wie und wo sie wirkt, wie sie vielleicht die Plasmodien, die Malariaerreger angreift. Dann kann ich diese Wechselwirkung, die Giftwirkung verstehen für den Parasiten. Dann kann ich sie auch nachbauen, dann kann ich sie auch verbessern, wie im Fall des Artemeters aus Artemisinin oder des Chloroquins aus Chinin. Erst dann habe ich die Sache richtig im Griff. Also die Struktur sollte ich schon kennen. Also das war diese Frage. Nun, um die Strukturen aufzuklären, zum Beispiel von diesen Dioncophyllinen, hier mal ein Beispiel von Dioncophyllin C, es gibt auch A und B und D und E, aber C scheint mir besonders lehrreich und illustrativ zu sein. Um diese Strukturen aufzuklären, können Sie sich vorstellen, dass man da ein großes Spezialistenwissen braucht, dass es da ganz feine Instrumente und Geräte und Methoden gibt, die einfach auch den Rahmen heute hier sprengen würden. Aber ich möchte Sie trotzdem ein bisschen an diesem Forscherglück, an dieser chemischen Schnitzeljagd teilhaben lassen, wie man so durchaus mit glühenden Ohren und mit leuchtenden Augen so eine Struktur Stück für Stück wie ein Puzzle aufklärt, bis man dann sieht, so ist dieser neue Wirkstoff zum Beispiel aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel eine Methode, die nennt man Massenspektrometrie. Nun, Masse ist in Physik und Chemie oft nur ein anderes Wort für Gewicht. Also, dieser lange zungenbrecherische Name will einfach nur sagen, ich wiege genau das Gewicht, ich messe das Gewicht von Molekülen. Aber Moleküle sind ja unvorstellbar klein. Trotzdem, man kann das Gewicht von Molekülen unvorstellbar genau messen, ganz, ganz, ganz genau, so klein es auch ist. Und weil man genauso genau weiß, wie die einzelnen Bausteine, wie viel die einzelnen Bausteine wiegen, die Atome nämlich, kann man schon aus dem Gewicht des Moleküls und aus der Kenntnis des Gewichtes der einzelnen Bausteine herausbekommen, aus wie viel Atomen, welcher Atomsorte das Molekül besteht. Also aus wie vielen Atomen? Kohlenstoff, da schreiben wir gerne ein C, oder Wasserstoff ein H, Sauerstoff ein O, Stickstoff ein N. Das nennt man eine Summenformel. Das kennen Sie alle, haben Sie bestimmt gehört von H2O natürlich. H tiefgestellt 2 heißt zweimal Wasserstoff, ein O, jedes Molekül. Und jedes Molekül sieht gleich aus in so einem Verbund. In einer Reinsubstanz haben Sie nur Moleküle einer Sorte. In unserem Fall, unser Wirkstoff Dioncophyllin C, der hat eine Summenformel, die ist viel größer. Schauen Sie mal, C23, hinten können Sie es nicht lesen, C23, H25, O3N. Das heißt, jedes Molekül Dioncophyllin C hat 23 Kohlenstoffatome, 25 Wasserstoffatome, 3 Sauerstoffe und 1 Stickstoffatom. Da wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Diese Kenntnis ist geradezu elementar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wissen etwas über die Elemente, aber über die Struktur wissen wir gar nichts. Ich weiß auch nichts über ein Haus, wenn ich weiß, wie viele Ziegelsteine da verbaut worden sind oder wie viele Dachpfannen. Ich will natürlich gerne wissen, wie sind die denn zueinander angeordnet. Ich möchte auch gerne wissen, ob dieses Molekül, das ich da entdeckt habe, Ist das eher langgestreckt, fadenförmig oder ist das mehr so ein Knäuel oder vielleicht wie ein Ring? All das möchte ich wissen. Ich möchte also wissen, wie, in welchen Abständen sitzen die einzelnen Atome, welche Atomsorte nebeneinander. Und das bekomme ich raus vor allem mit diesen drei Zauberbuchstaben hier, NMR, kernmagnetische Resonanz. Bestimmt kennen Sie alle die Computertomographie, die kernmagnetische Tomographie aus der Medizin. Eine ganz wichtige Methode. Genauso wichtig ist NMR auch in der Chemie, wenn man Strukturen herausbekommen will. Und die NMR-Spektroskopie, die sagt mir einfach, welches Atom welcher Sorte sitzt neben welchem anderen Atom welcher Sorte. Und im Grunde macht man das so, dass man die Atome belauscht, wie sie miteinander sprechen. Je intensiver sie sprechen, umso näher sind sie aneinander. Und je weniger laut sie miteinander sprechen, umso weiter sind sie entfernt. Und aus diesen Informationen kann ich Stück für Stück das Molekül zusammensetzen. In unserem Fall hier haben wir rausbekommen, dass 6 der Kohlenstoffatome, wie gesagt, wir kürzen immer ab mit C, miteinander verbunden sind. Diese Striche sollen immer Bindungen zwischen jeweils 2 Atomen sein, so in Form eines Sechseck, eines Hexagons. Komischerweise sagen wir Chemiker nie Sechseck, wir sagen immer Sechsring. Weißt du es, warum? Ich weiß es nicht. Wir müssten eigentlich Sechseck sagen, hat sich so eingebürgert. Also ein Sechsring, sagen wir es mal ruhig. Wir sehen auch, dass daneben noch ein Sechsring sitzt. Für den brauchen wir dann nur noch 4 Kohlenstoffatome. Sie sehen, das sind insgesamt 10. Das ist so der Einspareffekt, den man auch bei einem Einzelhaus gegenüber einem Doppelhaus oder einem Reihenhaus hat. 10 C-Atome, 10 Kohlenstoffatome, von denen weiß ich nun, wie sie zueinander angeordnet sind. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von den gesamten Atomen. Wo sind die anderen? Hier sitzen jetzt noch weitere Gruppierungen um diesen Doppelring hier herum. Hier zum Beispiel O und H, also Sauerstoff und Wasserstoff. Man sagt auch durchaus eine OH-Gruppe, eine Alkoholgruppe. Hier eine CH3-Gruppe. Sie erinnern sich, tiefgestellt 3 heißt 3-mal, also ein Kohlenstoff mit 3 Wasserstoffen. Man nennt das auch dann CH3-Gruppe oder eine Methylgruppe. Hier sitzt die Methylgruppe direkt am Ring, hier ist sie über ein O, über einen Sauerstoff mit dem Ringsystem verknüpft. Nach unten hin schließt sich dann nochmal so ein Ring an und nochmal ein Ring. Und jetzt sehen Sie zum ersten Mal, ist nicht nur Kohlenstoff verbaut, sondern hier auch Stickstoff, ein N. Stickstoffhaltige Naturstoffe gehören oft zur Klasse der sogenannten Alkaloide. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, Sie kennen auf jeden Fall schon einige Alkaloide, zum Beispiel das Morphin, davon haben Sie bestimmt gehört. Sie haben auch vielleicht vom Strychnin gehört, bestimmt aber kennen Sie natürlich das Koffein und Sie haben ja auch heute schon das Chinin gesehen. Alles das sind stickstoffhaltige Naturstoffe, Alkaloide. Sie haben alle eins gemein, sie haben oft sehr ausgeprägte Wirksamkeiten. Das lässt erhoffen, dass vielleicht auch das Diongophrin C interessante Wirksamkeiten hat. An diesem unteren Ringsystem hängen dann nochmal CH3, hier CH3, OH. Das könnte jetzt schon fast die Struktur sein. Alle Cs und alle Ns und alle Os sind schon verbaut, aber irgendwie stimmt die Summenformel noch nicht ganz. Vor allem stimmt eines nicht. Bestimmt wissen Sie vielleicht noch aus der Schule oder sonst woher, der Kohlenstoff, der hat ja hier zum Beispiel 3 Bindungen. Eine da geht Ihnen, da eine dahin und eine dahin oder der auch. Kohlenstoff hat aber, wenn eben möglich, gerne 4 solcher Bindungen. Zum Teil wird diese Bedingung erfüllt, indem es sogenannte doppelte Bindungen oder wir sagen einfach Doppelbindungen gibt. Und Sie sehen, dieser Kohlenstoff hier, der kommt auf seine Kosten, 1, 2 und hier noch 2 dazu, sind 4 Bindungen, der hat auch 4, der hat auch 4. Der hat aber nur 3 und der hat sogar nur 2. Die Lösung dieses Problems ist, dass da einfach überall noch bis zur 4-Bindigkeit Wasserstoffatome mit dran sitzen. Und wenn Sie jetzt genau nachzählen, das ist genau die Summenformel. Jetzt wissen wir wirklich, an welchem Atom welches andere Atom sitzt. Das mag Ihnen sehr kompliziert vorkommen und ich muss gestehen, mir auch. Diese vielen Buchstaben, und da wird einem ja ganz wirr im Kopf, und darum haben wir Chemiker schon vor über 100 Jahren, glaube ich, da können weder Herr Tietze noch ich mich daran erinnern, hat es eine Vereinfachung gegeben. Man hat einfach eine Konvention. Wir sind natürlich auch alle ein bisschen schreibfaul. Man kann auch sagen, wir möchten gerne unsere Zeit für wichtigere Dinge nutzen. Und da, wo wir einen Sechsring, dieser Sechseck, das nur aus Kohlenstoff besteht, dann malen wir einfach auch nur ein Sechseck und malen auch die Doppelbindungen rein. Wir wissen einfach dann, an jeder Ecke eines solchen Sechsecks denken wir uns, wissen wir, dass dort ein Kohlenstoffatom stehen soll. Also hier ein Kohlenstoff, da. Und wir wissen auch, alles, was hier an der Vierbindigkeit fehlt, ist in Wirklichkeit noch Wasserstoff. Das schwingt alles so für uns mit. Diese Struktur, diese Formel, die können wir viel leichter aufnehmen. Das ist auch das, was Sie vorher beim Chinin, beim Artemisinin gesehen haben. Ein Chemiker weiß, das sind hier alles Kohlenstoffatome. Der Uneingeweihte nicht und der ist einfach nur beeindruckt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Das könnte jetzt die Struktur sein von unserem Dihydroxyphenol C, aber das ist alles so flach hingemalt. Flach ist das Molekül aber gar nicht. Flach ist ein Kohlenstoff zum Beispiel, wenn er zwar vier Bindungen hat, aber nur drei Nachbarn hat. Sehen Sie, dieser Kohlenstoff hat 1, 2, 3 benachbarte Kohlenstoffe, der auch, der hat 3 benachbarte Kohlenstoffe. Die passen alle in eine Ebene hinein. Da gibt es kein Gedränge. Der Teil des Moleküls ist total flach hier, der Teil auch. Aber hier sehen Sie, dieser Kohlenstoff, der hat 2 benachbarte Kohlenstoffe und 2 benachbarte Wasserstoffe. Die passen nicht alle in eine Ebene hinein. Da gäbe es fürchterliches Gedränge. Das bedeutet, wenn schon dadurch, dass hier so ein Ring, wie wir ja sagen, ist, hier noch 2 Wasserstoffe dran sitzen, bedeutet das zwingend, einer dieser beiden Wasserstoffe, eins dieser beiden Hs, muss nach oben und eins muss nach unten zeigen. Welcher nach oben und welcher nach unten zeigt, natürlich völlig wurscht. Das sind ja 2 völlig gleiche Atome. Das ist aber hier nicht so. Hier haben wir einmal H und hier haben wir einmal CH3. Und dann ist schon die Frage, CH3 nach oben und H nach unten. Oder H nach oben und CH3 nach unten. Und das ist keineswegs ein Streit um des Kaisers Bart. Denn wenn Sie sich mal nur dies vorstellen, alles andere mal als flach vorstellen, dann ist das eine Frage, ob Bild oder Spiegelbild. Es ist die Frage, die einige von uns manchmal beschäftigt, ist es links- oder rechtsdrehende Milchsäure zum Beispiel. Oder, als ganz schlimmes Beispiel, ist es linkskontergan oder ist es rechtskontergan? Und da sieht man, ist was mit dem... Ist es links- oder rechtskontergan? Da ist es eine Frage auf Leben und Tod. Das heißt, wir müssen schon wissen, zeigt welche Gruppierung nach vorne und welche nach hinten. Zeigt dieses CH3 nach oben oder nach unten? Wir haben rausbekommen, dieses CH3 zeigt nach vorne. Das deuten wir durch solch einen Keil an. Dieses, da hat einer weitergedrückt. Dankeschön. Dieses hier, diese CH3-Gruppe zeigt nach hinten. Das deuten wir an durch diese Strichelung hier. Wir wissen natürlich dann immer noch, hier ist ja noch der Wasserstoff. Wenn das Methyl nach vorne zeigt, dann zeigt der Wasserstoff nach hinten. Hier zeigt der Wasserstoff nach vorne, denn die CH3-Gruppe zeigt nach hinten. Es gibt, das ist jetzt fast die komplette Struktur, es gibt noch eine ganz eine interessante, sehr seltene Besonderheit bei diesem Molekül hier. Dieser Teil ist für sich flach, der Teil ist auch weitgehend flach hier. Aber diese beiden Molekülhälften, die hier durch solch eine Achse, kann man das nennen, miteinander verbunden sind, die wollen keineswegs in derselben Ebene liegen. Da kämen sie sich viel zu sehr ins Gehege, sondern sie drehen sich, sie stellen sich senkrecht aufeinander, orthogonal, 90 Grad sozusagen. Und dafür haben sie wieder 2 Möglichkeiten. Sie können ja so stehen, sie könnten auch so stehen. Und über den Daumen ist das wieder wie Bild und Spiegelbild, ist also wieder wichtig, wie die Frage links oder rechts Kontergan, links oder rechts drehende Milchsäure. Das heißt, die Frage ist, zeigt jetzt in dem Molekül dieser Teil hier nach vorne oder zeigt der linke Teil von diesem oberen Ringsystem nach vorne? Wir haben rausbekommen, das ist es nicht, da machen wir einen Strich durch, das ist die Struktur von Dihydroxyphenol C. Das sagt man so dahin. Natürlich ist das keine Struktur. Das Molekül hat ja gar keine Striche, es hat auch gar keine Buchstaben. Das sollten wir als Chemiker, als Fachinsider nie vergessen. Natürlich sieht das Molekül irgendwie vielleicht so aus. Die Atome sind ja Kügelchen, haben freilich auch nicht verschiedene Farben. Das ist auch nur, dass wir schneller sehen, wo Sauerstoff, wo Stickstoff ist. Aber es ist natürlich ein dreidimensionales Gebilde. So etwa mag vielleicht das Molekül tatsächlich aussehen. So etwa mag es auch der Malariaerreger sehen. Ein ganz wichtiges Stichwort, ich habe ja schon gesagt, dass wir hier sehr starke Wirkstoffe haben. Das Dihydroxyphenol C zeigt eine ausgesprochen starke Antimalaria-Aktivität, eine Aktivität gegen Kulturen des Malariaerregers Plasmodium falciparum in vitro, so nennt man das, gegen die Zellkulturen. Aber das ist nicht alles, was viel wichtiger ist. Es ist auch aktiv, wie man sagt, in vivo, mit Dihydroxyphenol C können wir malaria-infizierte Mäuse heilen. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Es gibt viele Substanzen, die haben mal eine Aktivität gegen Malaria-Erreger, aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn man damit wirklich heilen möchte, dann versagen die Substanzen. Entweder sind sie selber toxisch, also giftig, das heißt, dann ist auch der Patient am Ende gestorben, ist ebenfalls vergiftet worden, nicht nur die Erreger, oder die Substanz wird zu schnell abgebaut, zu schnell ausgeschieden, oder sie reichert sich irgendwo an, oder sie macht sonst irgendwelche Nebenwirkungen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, mit Diongophyllin C kann man malaria-infizierte Mäuse heilen. Hier ist also schon ein neuer Hoffnungsträger, eine neue Wirkstoffklasse. Wir haben natürlich auch weitere Substanzen aus den Pflanzen isoliert, aber obwohl das ein Hoffnungsträger ist, direkt so in die Klinik kann so eine Substanz nicht gehen. Es ist auch eigentlich nicht zu erwarten, denn kann man wirklich von einer Pflanze, von einer Liane erwarten, dass sie, selbst bei aller Verehrung für Naturstoffe, dass sie Naturstoffe synthetisiert, die für den Menschen perfekt sind, ohne jede Nebenwirkungen. Natürlich denkt die Pflanze an sich. Im Laufe der Evolution hat sie Wirkstoffe geschaffen, die ihr irgendwie nützen, die für uns zufällig gut sind gegen Malariaerreger. Also, hier muss man noch mal ran, hier muss die Struktur verbessert werden. Denken Sie an den Artemether, den man aus dem Artemisinin gemacht hat. Denken Sie an das Chloroquin, an das Mefloquin auch, das man mit der Vorlage des Chinins hergestellt hat. Man muss also die Struktur verbessern, man muss die Struktur verändern, jetzt wo man sie kennt. Wir haben sie ja zusammen kennengelernt und uns erarbeitet. Man muss die Aktivität, die gewünschte Aktivität erhöhen, man muss Nebenwirkungen senken. Das alles kann und will natürlich ein Chemiker nicht alleine. Die Impulse mögen hier aus der Chemie gekommen sein. Jetzt wird es höchste Zeit, dass der Chemiker auch andere Wissenschaftler, Mediziner um sich schart. Und das haben wir gemacht in Würzburg im Rahmen eines sogenannten Sonderforschungsbereichs. Ich sehe gerade, das Wort steht gar nirgends, sondern nur die Abkürzung. Das ist das Leid der Insider, die immer nur an ihre Abkürzungen denken. Sonderforschungsbereich Nummer 630, das ist eine Förderform der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo an einer Uni vielleicht 15, vielleicht 20, wir waren zwischendurch sogar 22 Gruppen aus verschiedensten Fakultäten an einer und derselben Thematik arbeiten. Hier ist die Thematik benannt mit dem Titel Erkennung, Gewinnung und funktionale Analyse von Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten. Also keineswegs nur Malaria, es geht auch um die besagten Krankenhauskeime hier. Warum das alles, ist Ihnen ja längst klar, spätestens seit dem ersten Teil auch des Vortrags. Infektionskrankheiten sind nach wie vor der Killer Nummer 1 weltweit. Man hat vor einigen Jahrzehnten gedacht, dass Infektionskrankheiten mal Stück für Stück besiegt werden könnten. Ein Parlamentarier in den USA hat mal gesagt, es ist Zeit, 1969, es ist Zeit, das Buch der Infektionskrankheiten zu schließen. Da hat er sich aber vertan, denn Infektionskrankheiten sind durchaus wieder auf dem Vormarsch. Es gibt zunehmend resistente Erreger, darüber haben wir schon gesprochen, aber es gibt auch ganz neue Keime. Und nicht nur unser EHEC, das bei uns durch die Presse geht, und SARS, sondern auch Tropenkrankheiten, Lassafieber, AIDS kennen wir noch gar nicht so lange. Viele Schweinegrippe und Vogelgrippe und was es alles gibt. Es gibt laufend neue Erreger, es fehlt an Impfstoffen. Und ein besonderes Problem besteht bei den tropischen Infektionskrankheiten, denn hier wird es besonders schwierig, die hohen, ausgesprochen hohen Entwicklungskosten für neue Arzneistoffe zu refinanzieren, zu amortisieren, wieder reinzuholen, weil arme Länder, Entwicklungsländer betroffen sind. Man spricht dort auch von den vernachlässigten Krankheiten, neglected diseases. Ein Grund, warum die Pharmaindustrie hier viel zu wenig gemacht. Es gibt Ausnahmen, aber insgesamt zu wenig. Eine wichtige Aufgabe durchaus auch von Forschungsinstituten und vor allem auch von Universitäten. Internationale Initiativen belegen die Dringlichkeit dieser Thematik. Die Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten, klar, das können nicht Chemiker alleine, sondern es ist eine hochgradig interdisziplinäre Aufgabe und wir gehen sie darum an, sehr hochgradig fachübergreifend mit Wissenschaftlern aus gleich 4 Fakultäten an unserer Universität in Würzburg, Chemie und Pharmazie, klar, damit hat es ja hier begonnen, Biologie, Medizin, es gibt sogar Wissenschaftler aus der Fakultät für Physik und Astronomie, zusammen mit der sehr bekannten tropenmedizinischen Abteilung der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg. Hier fängt also jetzt an, ein Bogen sich zu bilden, dass ich einen Bogen schlagen kann von der reinen Naturstoffchemie, dem einfachen Freude an neuen Strukturen aus der Natur, über den interdisziplinären Verbund von Leuten, die miteinander zusammenarbeiten, ja zum Wohle der Menschheit und der an Infektionskrankheiten Erkrankten, bis hin auch zu einem humanitären Projekt, das auch Herr Tietze schon hat anklingen lassen, von dem ich jetzt sprechen möchte. Unser Verbund ist nämlich, arbeitet zusammen mit zahlreichen Einrichtungen, Instituten, anderen Verbünden im In- und Ausland. Und von denen möchte ich einen Partner Ihnen jetzt etwas genauer vorstellen. Es ist die UniKin, die Universität Kinshasa, die Universität Kinshasa. Und das möchte ich eröffnen durch eine Titelseite eines Vortrags von mir, neulich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Chemiekongress in der Rubrik Chemische Ethik. Das war für mich sehr schön, dort eingeladen zu sein. Und der Titel sagt in etwa: eine Perspektive zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Afrika. Ich möchte noch weitergehen zur Wiedereinrichtung der Exzellenz an afrikanischen Universitäten. Warum Afrika? Das ist klar, ich habe schon gesagt, 90% der Malaria-Toten in Afrika allein, das spricht für sich. Aber warum gerade der Kongo? Wo der Kongo liegt, wissen Sie bestimmt, im Herzen von Afrika. Nun, der Kongo, ich habe mal gezählt, ich habe 18 afrikanische Länder bereist. Mich hat der Kongo total beeindruckt wegen seiner krassen Gegensätze. Es ist einerseits ein Land mit unglaublichen Bodenschätzen, mit einer riesigen Biodiversität, riesiger Regenwald, den es dort heute noch gibt, intelligente, kluge Köpfe, leuchtende Augen von Menschen, zugleich ein Land, das vielleicht wie kein anderes schon in der kolonialen Zeit geschunden worden ist. Einige wissen es vielleicht von Ihnen, es ist das einzige Land auf der Welt, das jemals einer Person gehört hat. König Leopold II. Hatte in der Berliner Afrika-Konferenz 1884-85 den Kongo 80 Mal so groß wie Belgien, das sieht man hier gar nicht, 80 Mal so groß wie Belgien als persönliches Eigentum akkreditiert bekommen. Als die anderen langbärtigen Männer mit ihren linealen Afrika in Stücke schnitten und das unter sich aufteilten, hat er dieses Sahnefilet, dieses Filetstück in der Mitte von Afrika bekommen. Bis er es 1908 verkaufen musste an den belgischen Staat. Erst danach war es der belgische Kongo, den die Älteren von Ihnen noch kennen, mit der Hauptstadt Leopoldville, heute Kinshasa. Nach Millionen, Historiker sprechen heute 10 Millionen Toten, einfach in der Ausbeutung des Landes, vor allem für Kautschuk. Das war damals ein sensationeller Rohstoff. Die Leopoldville und heute und vielleicht von Interesse, das wird demnächst erscheinen. Wir haben die Kollegen, die dort bei der Tagung noch mit vorgetragen haben, wir haben gemeinsam einen Artikel in der hochrangigen Zeitschrift Angewandte Chemie geschrieben. Es gibt auch hier ein Manuskript, hier liegt auch noch ein bisschen mehr, falls jemand von Ihnen nachher interessiert sein sollte, auf dem Flügel. Und der wird jetzt in Kürze erscheinen in dieser Chemiezeitschrift, aber über chemische Ethik. Leopoldville, heute Kinshasa, hat eine große Universität. Sie war einmal, Sie sehen hier auch den ersten Jahrgang von 1954, eine wunderschöne Universität, exzellent, mit einem hohen Standard. Leute aus ganz Afrika kamen nach Leopoldville, um hier zu studieren, in Kinlabel, in Kinshasa der Schönen. Davon kann heute überhaupt keine Rede mehr sein. Durch Bürgerkrieg, Diktatur und viele andere schlimme Dinge ist das Land, ist auch die Universität sehr, sehr stark heruntergekommen. Die Gebäude, die Bibliothek, Instrumente, alles in einem beklagenswerten Zustand. Das kann man alles noch reparieren. Viel schlimmer ist, dass es auch den Professoren dort sehr, sehr schlecht geht. Sie sind völlig überaltert. Das Durchschnittsalter schätzt man 57, 58 Jahre in einem Land mit einer mittleren Lebenserwartung in den frühen 40ern. Also die Professoren sterben aus, die Qualität sinkt und am schlimmsten ist dabei, dass die jungen Leute, junge, ausgezeichnete Studenten oder Abiturienten, dass sie mit ihren leuchtenden Augen keine Chance haben, jemals eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Nun kann man sagen, ja, muss es denn immer akademische Laufbahn sein und die Universitäten, das ist doch nicht alles. Das Land braucht auch Hebammen und Krankenschwestern und alle möglichen anderen Berufe und so auch. Ja, aber ein Land, das keine Universitäten mehr hat, kann auch keine Lehrer, kann auch keine Ärzte mehr ausbilden. Und da ist der Kongo in allergrößter Gefahr, ein vergessenes, ein vernachlässigtes Land. Können Sie sich vorstellen, dass mein Freund Birima Mudogo, den ich schon zitiert habe, eben den Sie auch gleich auf dem Bild sehen werden, mein Freund und Bruder dort, der ist der jüngste ehemalige DAAD-Stipendiat, der jüngste, der jemals mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes hierhin nach Deutschland kam, um hier zu promovieren, wieder zurückging, dann dort Professor wurde. Ja, das wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn er nicht 55 Jahre alt wäre. Längst ist der Faden abgerissen, gibt es keine Chance für junge Leute im Augenblick. Wir haben darum, er und ich und ein paar andere, ein Partnerschaftsprogramm aufgebaut. Das besteht aus ungefähr 10 solcher Säulen, die auch gar nicht alle gleich stark sind. Einige sind stärker als andere, bestehend aus einem Partnerschaftsvertrag, seit ein paar Jahren wissenschaftliche Zusammenarbeit. Damit hat es begonnen. Es ging aus von der Naturstoffchemie, auch im Jahr der Chemie, schon ein ganz gewichtiger Punkt, seit fast 20 Jahren. Wir haben Elemente der gemeinsamen Lehre, wir veranstalten wissenschaftliche Symposien dort, wir haben ein Bibliotheksprogramm, sogar ein gemeinsames Gymnasienprojekt, ein Imkereiprojekt, wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit, wir müssen natürlich auch irgendwie Finanzen hereinholen, aber das Wichtigste von diesen Szenen, das ist unser Exzellenzstipendiensystem BEBUG. Das ist, glaube ich, weltweit einzigartig und erfolgreich und hat nun nach 3 erfolgreichen Pilotphasen, ist es jetzt geöffnet für alle Fächer der Uni Kinshasa und ist auch schon an eine zweite Universität gegangen und läuft dort seit ein paar Jahren. Vielleicht mal kurz zu einigen dieser Säulen. Partnerschaftsvertrag, hier ist er 2003 unterschrieben. Das sind die beiden Uni-Hauptgebäude Kinshasa und bei uns in Würzburg. Das sind die beiden, die es unterschrieben haben. Meine inzwischen guten Freunde, Jocelyn Delo, damals Rektor an der Uni Kinshasa, Axel Hase von der Uni Würzburg. Das sind die beiden Drahtzieher dahinter. Mein Freund und Bruder Birima Mudogo, den ich ja auch schon zitiert habe. Das war der mit den Tabletten. Aber wir sind sehr dankbar auch den eher zahlreichen anderen Präsidenten oder Rektoren an der Uni Kinshasa, Professor Lututala, Professor Labana, Professor Kieker. Und auch in Würzburg haben wir inzwischen einen neuen Rektor, einen neuen Präsidenten, Alfred Forchel. Der Vertrag hat sich so gut bewährt, dass wir ihn sogar erneuert, weiter ausgebaut haben im vorletzten Jahr. Diesmal unterschrieben von Professor Kieker und Professor Hase. Wichtig ist, damit hat es ja begonnen, mit der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, wie gesagt, seit fast 20 Jahren, seit 17 Jahren, hier im Labor mit Professor Mudogo, den kennen Sie ja schon etwas, das ist Professor Kalender, der Chef des Departments für pharmazeutische Biologie, wir drei und in jüngster Zeit zusätzlich auch noch Karine Djoko aus Genf, sie ist auch eine Naturstoffchemikerin, aber geboren im Kongo, aufgewachsen in der Schweiz und ist eine unglaublich starke Hilfe auch inzwischen bei diesem Projekt geworden. Wir haben zahlreiche Publikationen zusammengeschrieben, wir haben wunderschön geforscht und auch veröffentlicht. Wir halten sogar nach unserem Wissen das erste deutsch-kongolesische Patent, unglaublich wichtig für ein Land, das so heruntergekommen ist im Laufe der Jahre, ein Hoffnungsgeber dort. Und wir haben auch Pflanzen neu beschrieben, das habe ich ja schon erwähnt, Ancestocladus congolensis, Ileboensis. Sie sehen, hier ist die Stadt Ilebo und solche Pflanzen bergen natürlich auch die Hoffnung für wirklich ganz neue Wirkstoffe. Und dazu machen wir Expeditionen in den Regenwald, auch durchaus mit Doktoranden aus meiner Gruppe in Würzburg. Gemeinsame Lehre ist auch wichtig, hier mal Vorlesungen in Naturstoffchemie, da ist es auch heiß, Sie sehen hier den eher feuchten Rücken. Es gibt auch Seminare, die durch meine Doktoranden oder Doktorandinnen dort gehalten haben, immer mit einem begeisterten Publikum, die Impulse von draußen sehr gerne wahrnehmen. Es gibt jetzt auch zunehmend Vorlesungen, auch zum Beispiel in analytischer Chemie, auch Englisch und sogar Deutschkurse veranstalten wir dort. Gemeinsame wissenschaftliche Symposien sind vor allem wichtig für ein Land, das so abgeschottet war in Zeiten von Bürgerkrieg und Diktatur. Und wir haben es dann ein bisschen gewagt, 2005 das erste Symposium, das es je in der Naturstoffchemie, in Chemie und Pharmazie insgesamt gegeben hat, in Kinshasa zu veranstalten, 2005, moderne Methoden in der Naturstoffchemie. Und wir drei Freunde haben das damals organisiert. Und das gab uns den Zuschlag bei den die große panafrikanische sogenannte NAPRECA-Tagung im vorletzten Jahr erstmals in den Kongo zu holen, mit einem Vorkurs organisiert bei der Ihnen eben schon gezeigten Karin Joko, wo den Mitarbeitern dort, den Studierenden dort, moderne Methoden gezeigt und vorexerziert wurden. Wissenschaftliche Literatur, gerade in einem Land, wo die Bibliothek auch völlig heruntergekommen ist, schien es mir wichtig, sehr früh auch Bücher zu sammeln. Schon bei der Tagung waren es ein paar hundert Bücher, im Jahr drauf dann über 1000. Und stellen Sie sich vor, 2007 habe ich einen ganzen Überseecontainer mit 25 Tonnen Büchern zusammenbekommen und auch den Transport finanziert bekommen. Es waren auch Bücher aus Göttingen übrigens dabei. Hier das Farewell, der Abschied in Würzburg mit dem Rektor unserer Universität, ist auch jemand vom Ministerium gekommen. Und hier die Ankunft desselben Überseecontainers in Kinshasa. In den folgenden Jahren gab es dann immer noch mal ein paar Tonnen. Und Sie sehen hier den glücklichen Bibliothekar, der auf seine vollen Bücherregale zeigt. Und zunehmend kommen jetzt auch analytische Instrumente dran und wir wollen eben dort auch ein bisschen was machen. Wir haben sogar uns herangewagt in kleinen Schritten an ein erstes Schul-Schul-Projekt mit einem Gymnasium Mont-en-Bas, direkt am Campusgelände dort gelegen, mit einem Gymnasium in Würzburg. Das steckt noch ganz in den Anfängen. Das scheint mir aber außerordentlich wichtig zu sein, dass so auf den verschiedenen Ebenen eben auch schon auf der Ebene des Gymnasiums erste Kontakte bestehen. Es gibt auch ein Bienenprojekt, das sehr gut angelaufen ist. Es fing damit an, dass die Schüler dieses Würzburger Gymnasiums mal einen ersten Bienenstock produziert haben für das Dorf Lusisila. Das ist direkt neben dem Unicampus-Gelände gelegen. Es gab dort mal Imkerei vor dem Bürgerkrieg. Wir wollen sie dort nicht nur als Broterwerb, sondern eben auch als Teil auch einer guten und gesunden Ernährung dort initiieren. Hilfe bekommen wir dort von dem berühmten Bienenprofessor Jürgen Tauls, der hat uns auch schon mehrere Imkereiausrüstungen geschenkt. Sicherlich extrem wichtig, zunehmend wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mal vor einiger Zeit am Europäischen Parlament über diese Aktivitäten berichtet. Wichtig ist auch, neben dem eigentlichen Kongo-Projekt ist es geglückt, in Würzburg mal alle Kräfte zu bündeln, alle Wissenschaftler, alle Forscher, alle Professoren oder sonstige Menschen, die mit Afrikanern zusammenarbeiten oder in Afrika forschen, zum Afrika-Kreis an der Uni Würzburg. Und da wird viel an Öffentlichkeitsarbeit gemacht, öffentliche Vorträge, so wie der heute hier, oder auch Informationspavillons auf dem berühmten Afrika-Festival. Wir gehen auch an Schulen, hier nochmal das Friedrich-König-Gymnasium in Würzburg, auch auf internationalen Symposien wird dieses Konzept vorgestellt und einen großen Sprung nach vorne bedeutete für uns auch die Gründung eines eigenen Fördervereins. Hier der Gründungsakt im Büro des Notars vor 2 Jahren. Wir haben inzwischen mit heutigem Stand 177 Mitglieder, alles freundliche, engagierte Menschen. Einige haben, davon werde ich noch sprechen, Patenschaften übernommen. Andere zeigen einfach ihre Sympathie mit dieser Aktion und das macht uns sehr froh. Das ist wirklich eine schöne Sache geworden. Dieser Förderverein wird natürlich vor allem auch benötigt für sozusagen die finanzielle Abwicklung von allem, auch wegen der steuerlichen Absetzbarkeit und so. Das ist ja in unserem Land etwas sehr Wichtiges und ein besonders wichtiges Projekt, ein riesiger Sprung nach vorne, ist für uns im vergangenen Jahr die Beantragung und dann Bewilligung einer Unterstützung unserer, und davon werde ich noch sprechen, Bachelor-Exzellenzstipendien geworden durch die Else Kröner Fresenius Stiftung, der ich außerordentlich dankbar bin. Wir haben alles bis auf den letzten Cent bewilligt bekommen, einen riesen Sprung nach vorne und in diesem Jahr nochmal für die Unterstützung unserer Master-Exzellenz-Stipendien. Unterstützung bekommen wir auch von dem Sonderforschungsbereich Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten, dessen Sprecher ich ganz gut kenne. Eine ganz wichtige Unterstützung haben wir auch bekommen von TDR, das ist eine Unterorganisation der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, vor allem bei dem schwierigsten Schritt, von dem auch noch die Rede sein wird, der schwierigste Schritt in unserem ganzen Stipendiensystem, in der Förderung überhaupt der Universität, das ist die Rückkehr der jungen Leute, wenn sie einmal in den Paradiesen des Nordens gewesen sind, in unseren reichen Ländern, dass sie dann wirklich zurückgehen. Und das haben wir in einigen Fällen jetzt mal ausprobiert mit einem Re-Entry-Programm, mit einem Rückkehrprogramm und haben hier gerade der ersten promovierten Pharmazeutin im Kongo geholfen, ein solches Stipendium zu bekommen. Und ähnliche weitere Aktivitäten sind in Planung. Aber das Herz unserer, ja, der finanziellen Unterstützung, das Herz der Förderung ist und bleibt, sind und bleibt unsere persönlichen Paten. Das sind Menschen wie du und ich, die persönliche Patenschaften übernommen haben für exzellente Studenten, für Stipendiaten im Kongo. Und Sie sehen, das sind keineswegs nur Europäer, hier sind auch afrikanische Gesichter dabei. Ja, Menschen wie du und ich, das ist zum Beispiel meine Zahnärztin und es sind Nachbarn, Professoren, Sekretärinnen. Und der Jüngste, zeitlich Jüngste in dieser Reihenfolge, können Sie sich das vorstellen, das ist diese Person hier, das ist der Premierminister der Demokratischen Republik Kongo. Also eine unglaubliche Außenwirkung hat das für uns. So weit lehnt er sich heraus, da könnten ja andere kommen und sagen, wir wollen auch. Und nicht nur das, er ist einer von denen, die sogar zwei Stipendien übernommen haben. Er hat einen Bachelor-Stipendiaten und einen Master-Stipendiaten übernommen. Ich habe jetzt so oft schon über das Wort anklingen lassen von den Stipendien. Das ist in der Tat unsere wichtigste Säule, das ist eigentlich das Kernstück. Es ist der Teil, der wirklich ganz gezielt auf eine nachhaltige Förderung, ja, der Akademia, der Exzellenz im Kongo, vor allem nachhaltige Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses abzielt. Nochmal, die Universität in Kinshasa und die anderen kongolesischen Universitäten sind sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Schlimmste aber ist diese Hoffnungslosigkeit der jungen Leute. Praktisch keiner mehr schafft diesen Weg zu gehen vom Abitur zum Bachelor, Master, Doktorarbeit, vielleicht im Ausland und dann zurückzukommen, um dort die Professoren von morgen zu sein. Schon nach dem Abitur, dass das klasse ist, das ganz prima ist, das gut mithalten kann, fallen sie in ein tiefes Loch, es gibt Streiks, es gibt gar nicht mehr genug Professoren, die dort die Studenten ausbilden können und dann sind sie steinalt und haben einen schlechten Abschluss, bevor sie vielleicht sich bewerben könnten um ein Stipendium, sagen wir mal beim DAD, dann mögen sie schon 36 Jahre alt sein, sind sie völlig abgeschlagen, ist es hoffnungslos. Wir haben überlegt, wenn wir ein Stipendiensystem generieren, junge Leute, die allerbesten bei der Hand nehmen, sie fördern, etwas finanziell fördern, dass sie gerade über die Runden kommen, aber nicht mehr jobben müssen, nicht mehr zwischendurch jahrelang aussetzen müssen, um Geld zu verdienen und ihnen auch ein gutes Seminarprogramm bieten, dann könnten wir schaffen, jetzt eine neue Generation, 5 vor 12 wäre wirklich schön geredet an dieser Universität, jetzt eine neue Generation von zukünftigen Professoren zu schaffen. Wir haben das mal begonnen im Kleinen. Solche Dinge, vor allem wenn sie ohne Beispiel bislang sind, die muss man im Kleinen anfangen. Und wir haben das mal angefangen, das haben wir genannt Pilotphase 1 2008. Und wir haben nur begonnen mit den Fächern Chemie und Pharmazie. Das beherrschen wir auch ohne fremde Hilfe ganz gut. Und wir haben einfach vom zweiten und dritten Studienjahr die allerbesten ausgewählt mit einem internationalen Komitee in einem harten, kompetitiven, aber fairen und transparenten Auswahlverfahren an der Tafel oder können auch was auf ein großes Papier malen. Sie müssen eine Vorlesung halten von 10 Minuten, nicht 11, nicht 12, auch nicht 10,5, 10 Minuten. Und Sie werden dann zu diesem Stoff auch geprüft. Und wir haben 2 exzellente Pharmazeuten, 2 exzellente Chemiker ausgewählt, 4 insgesamt. Und Sie haben eine Urkunde bekommen, unterschrieben von den permanenten Mitgliedern der Kommission. Sie haben auch ein Glückwunschschreiben des Präsidenten unserer Universität bekommen, der Ihnen gleichzeitig Gasthörerstatus eingeräumt hat, damit Sie Zugang auch zur elektronischen Literatur haben. Und das alles in einer großen feierlichen Zeremonie, wenn man sich vorstellt, das waren gerade mal 4 Stipendiaten im Anfang, mit dem Leitungsgremium der Universität, mit der Kanzlerin, dem Rektor, dem Vizerektor, den kennen Sie schon, das ist wieder mein Freund Virima Mudogo, mit dem Budgetchef und in Gegenwart des Erziehungsministers und hier sitzt nochmal der Rektor, der hat sich dann später runtergesetzt, Botschafter, Bürgermeister, also mit sehr viel Öffentlichkeitswirkung und Übertragen dort im Fernsehen. Dann trat der Alltag ein, die Aktivitäten dieser ersten 4 Stipendiaten, sie haben fachübergreifende Treffen und regelmäßige Seminare. Nun, so interdisziplinär mögen Sie denken, ist es ja nicht, wenn das nur Chemiker und Pharmazeuten sind, aber ich springe mal einfach jetzt nach heute schon. Jetzt, heute sind alle Fächer der Uni Kinshasa vertreten. Die Studenten suchen sich ihre Vortragsthemen selbst aus in einem Seminar, das übrigens offen ist für alle Studenten, auch wenn sie kein Stipendium haben. Und sie wählen ein Thema aus, sagen wir mal, wie AIDS. Und dann spricht ein Medizinstudent über die Krankheit, ein Biologiestudent spricht über die Viren und ein Pharmaziestudent über die Anti-HIV-Mittel und jemand spricht noch über die sozialen Auswirkungen von AIDS. Oder Sie machen ein Seminar zur Erziehung zur Gewaltlosigkeit in einer rauen Umgebung. Sie sprechen über Friedensnobelpreisträger oder ein Mädchenseminar, sozusagen ein Seminar für weibliche Studierende, um sie zu ermuntern, sich auch für das Stipendium zu bewerben. Sie machen Ausflüge, auch da sorgen wir dafür, dass wir eben einen hohen Anteil an Finanzierung dafür bekommen. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Stipendiaten und auch das Zugehörigkeitsgefühl zum Kongo, zu ihrem schwierigen Land, denn wir wollen ja, dass sie am Ende auch in den Kongo zurückkehren. Und sie haben jederzeit die Möglichkeit auch der Beratung durch die Mitglieder des Auswahlausschusses. Hier also ein Ausflug zu dem berühmten Bonobo-Park. Bonobos sind die den Menschen nächst verwandten höheren Affen, näher als Schimpansen, zu sehr bekannten Höhlen und Wasserfällen und dort sprechen sie miteinander und sie haben auch dort gemeinsame Seminare. Das ging ganz gut nach dieser ersten Pilotphase, sodass wir uns überlegt haben, wir kündigen eine Pilotphase 2 an. Es gibt immer solche Informationsveranstaltungen dazu und wir haben dann am Ende dieser Pilotphase 1 zunächst mal unsere beiden Chemiker und Pharmazeuten geprüft. Jede Wiederholungsprüfung, jede sich anschließende Verlängerungsprüfung ist auf Englisch, nicht in ihrer quasi Muttersprache Französisch. Auch da werden sie erzogen zur Internationalität. Sie hatten sich ausgezeichnet entwickelt, ausgezeichnet studiert, sodass wir sie alle 4 verlängert haben. Und wir haben nun weitere Chemiker, Pharmazeuten, Studenten, auch jetzt der Medizin, der Literaturwissenschaften und der Rechtswissenschaften, damit das ein bisschen besser balanciert ist und nicht auf dem naturwissenschaftlichen Bein hinkt, sodass wir dann im April vorletzten Jahres bereits 10 Exzellenzstipendiaten hatten. Sie sehen hier so einen Einblick in so ein Seminar, wie gesagt, nicht nur geöffnet für die Stipendiaten, sondern für alle Studierenden der Uni Kinshasa. Wo kommt das ganze Geld her? Und ich habe schon erwähnt, es kommt aus privaten Patenschaften. Ganz im Anfang haben das alles meine beiden Freunde Mudogo und Kalender und ich aus der eigenen Tasche bezahlt. Dann kamen zunehmend freundliche Paten mit hinzu. Die allererste war eine Frau, die bei Siemens arbeitete, als ich im Zug nach Straßburg zum Europäischen Parlament gefahren bin. Und sie war so interessiert und ich habe gesagt, sie könnten eigentlich die erste Patin werden. Meine besagte Zahnärztin war Nummer 2 und sie haben ja auch diese ganzen Gesichter gesehen. Die Aufgabe der Paten ist es aber keineswegs nur, die Stipendien zu finanzieren, oft tun das dann auch mehrere zusammen, ein Stipendium, sondern auch eine Korrespondenz, ja früher hätte man gesagt, eine Brieffreundschaft aufzubauen, dass man so ein bisschen auch die Kulturen gegenseitig kennenlernt, aber vor allem auch am Ende, wenn es dann darum geht, wenn die Studenten im Ausland studiert haben, vertieft und sollen dann in den Kongo zurückgehen, dass da jemand ist, der ganz sanft, aber bestimmt sagt, ja, ja, da sollst du wirklich hin zurückgehen. Also die Paten sind ein ganz gewichtiger Teil eines sehr individuellen Stipendiensystems. Durch die Großzügigkeit der Paten war es dann möglich, noch in der Pilotphase 2 gar nicht mehr zu warten auf April 2010, sondern ich bin dann wieder in den Kongo gereist, am Rande jener Tagung, die wir organisiert haben. Und wir haben noch in diese Phase 2 hinein Studenten aufgenommen von Biologie, Physik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Und dann hatten wir seit August vorletzten Jahres bereits 16 Stipendiaten aus 9 Fächern der Uni Kinshasa. Sie sehen die hier alle mit ihren Urkunden. Und das ist schon die Ankündigung von Phase 3. Übrigens, das ist immer handgemalt mit Schablone und auf Stoff. Das ist wunderschön. Diese Phase 3 musste aber keine Pilotphase mehr sein. Jetzt zum ersten Mal hatten wir durch die Großzügigkeit der Paten und der Stiftung die Möglichkeit, das System zu öffnen für Studenten aller Fächer der Uni Kinshasa. Es wäre ja auch eine Ungerechtigkeit, wenn jemand ein exzellenter Geologe ist und wir haben Geologie gerade nicht als eines unserer Fächer. Und hier sehen Sie wieder die typischen Urkunden und den Brief unserer Universität, jetzt hier von Professor Forchel unterschrieben und wieder in einer feierlichen Zeremonie mit Vertretern von Ministerium, Universität und Botschaft auch. Botschafter wurden die Urkunden überreicht. Kurzum, ab April letzten Jahres hatten wir 22 Stipendiaten aus allen Fächern der Uni Kinshasa. Nun, Stipendiaten alleine einfach nur zu haben, das kann nicht so ohne weiteres gut gehen. Man braucht auch Infrastruktur. Und die wächst Stück für Stück jetzt auch. Wir haben auch durch die Großzügigkeit der Stiftung jetzt eine Sekretärin dort. Wir haben 4 Tutoren. Wir haben ein Sekretariat, ein kleines Archiv und vor allem einen großen, schönen Seminarraum mit Tafeln an den Wänden, der auch so ein Stück Identität auch für die Studenten ist, wo sie eben auch üben und auch Treffen veranstalten. Sie haben auch einen kleinen Ethikrat gegründet, den sie gewählt haben. Das, was ich bislang geschildert habe, das Fördern von Studenten dort im Rahmen ihres Grundstudiums bis zum Bachelor, kann aber natürlich nur einer von 4 großen Schritten sein. Das zweite muss sein, muss das Masterstudium sein. Das sollen sie bevorzugt an einer anderen, aber noch afrikanischen, exzellenten Universität, vielleicht in Südafrika, vielleicht in Ostafrika, vielleicht in Kairo, durchführen, damit sie dort zunächst, man kann auch sagen, Kulturschock in 2 Schüben, damit sie dort lernen, Probleme mit afrikanischen Mitteln, mit afrikanischen Instrumenten, mit afrikanischer Denkweise zu lösen, um ihre afrikanische Identität auch zu stärken. Alles wichtig für die spätere Rückkehr in den Kongo. Dann als dritte Phase die Doktorarbeit, ja, vielleicht in Europa, vielleicht in den USA, vielleicht in Asien. Da bin ich ganz unbedenklich, dass diese jungen Leute gute Chancen haben, Stipendien zu bekommen, nachdem Organisationen wie DAD und andere seit vielen Jahren überhaupt keine Kandidaten mehr aus dem Kongo haben, ist einfach ein vergessenes Land, wird dies eine wirklich große neue Chance sein. Und dann kommt der wichtigste Schritt, die Rückkehr in den Kongo. Das konnten wir nur so ein bisschen bislang üben an einzelnen Personen. Hier wird die Politik auch gefordert sein, auch darum, dieses Kooperieren auch bis zum Premierminister im Kongo. Ich werde in 5 Wochen dort sein und dort auch vor den Vertretern der Industrie dort sprechen, um auch die dafür zu gewinnen, dass sie mit an diesem Strang ziehen, dass wir auch Rückkehrerstipendien haben können. Kurzum, jetzt im Augenblick seit April diesen Jahres haben wir 22 Bachelor-Stipendiaten, 4 Master-Stipendiaten und einen ersten Doktoranden-Stipendiaten und so ein bisschen eben auch bei den Rückkehrern haben wir auch schon geholfen. Das alles hat sich in Kinshasa abgespielt. Wir haben aber überlegt, sehr früh schon, dass es günstig wäre, neben Kinshasa, ganz im Westen dieses riesigen Landes, 2000 Kilometer weiter im Osten, eine andere Universität mit einzubeziehen, die UCG, Université Catholique du Graben, die katholische Universität, ja, das ist das deutsche Wort Graben, vom ostafrikanischen Grabenbruch, die deutsche Kolonie war gar nicht so weit entfernt von hier in Butembo. Die beiden, dieses als zweite Universität, wurde darum ausgewählt, weil sie so anders ist als die Uni in Kinshasa. Die Universität in Kinshasa ist riesig groß, ja auch ziemlich heruntergekommen, wie Sie gesehen haben. 26.000 Studenten, an der UCG sind es mal gerade 1.300, hier gibt es nur so ein paar Fächer, hier sind alle Fächer vorhanden. Und es ist auch geradezu adrett. Schöne Häuschen, ist auch ein angenehmes Klima im Osten, über 2000 Kilometer entfernt. Wir haben gedacht, wenn wir an 2 so unterschiedlichen Universitäten positive Erfahrungen sammeln, dann können wir vielleicht getrost auch an alle anderen, es gibt noch einige, an andere kongolesische Universitäten gehen. Hier verhandeln wir mit dem Ehrenrektor der UCG, das ist Monsieur Labbé Malou, international bekannt, hochgeachtet, auch Ehrendoktorwürde in Lille zum Beispiel, sehr bekannte Persönlichkeit. Und das ist schon der Aushang, so ähnliche Aushänge haben wir in Kinshasa auch immer. Aber eins wurde jetzt anders, das ist nur eine kleine semantische Sache. In dieser Abkürzung BEBUC, da steht das UK für Université de Kinshasa. Das trifft ja jetzt nicht mehr nur zu, darum ist es jetzt hier hinten wie Université Congolaise, darum hat das BEBUC jetzt hinten ein C, spricht sich aber noch genauso aus. Und das sind die ersten Stipendiaten aus dieser kleinen Universität im Osten in einer ersten Pilotphase. Und das ist auch anders als im Westen, in Kinshasa. Hier wollen wir nicht in die Breite gehen, hier wollen wir mal einen Schwerpunkt ausprobieren im medizinischen Bereich. Wir haben also nur angefangen mit Medizin und Pharmazie. Und in der ersten Pilotphase hatten wir 2 Stipendiaten in der Medizin, 0 in der Pharmazie. Und hier der neue Aushang dieses Jahr und Wir haben jetzt insgesamt 4 Stipendiaten, alles mit ungefähr medizinischer Ausrichtung. Wir wollen in Zukunft das System öffnen für alle Universitäten im Kongo und, um das auch schon zu sagen, wir wollen auch an andere afrikanische Universitäten gehen, peu à peu und natürlich nach deren individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Es ist großes Interesse da. Hier sehen Sie die Abkürzungen von anderen kongolesischen Universitäten, deren Rektoren jetzt schon bei der Begutachtung mit dabei waren. Sie wollten uns kennenlernen, sie wollten sich selber vorstellen und ihr Interesse zeigen. Es gibt auch Interesse von ausländischen Unis. Hier Brazzaville, das ist das ehemalige Französisch-Kongo, Senegal, Madagaskar. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Exzellenzstipendienprogramm, BEBUG, eine ausgezeichnete und ich glaube auch weltweit einzigartige Chance ist, sozusagen die Exzellenz an afrikanischen Unis wiederherzustellen, vor allem aber dort der afrikanischen Jugend wirklich eine Chance zu geben. In meinem Vortrag heute habe ich versucht zu zeigen, wie wichtig bei so etwas auch die Chemie, die Naturstoffchemie sein kann. Sie ist nicht nur eine einzigartige Chance für neue Antiinfektive, also Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten, beginnen mit neuen Pflanzenarten, der Suche nach neuen Naturstoffen, hoffentlich eines Tages auch neue, wirklich medizinisch einsetzbare Wirkstoffe. Das ist übrigens der Kongo im Sonnenuntergang, der Fluss, der auch Grenzfluss zwischen dem ehemaligen französischen, dem ehemaligen belgischen Kongo ist, sondern es ist auch ein Kristallisationspunkt für die Entstehung von Partnerschaftsprojekten Nord-Süd. Sie haben etwas von diesen 10 Säulen gehört. Wichtig neben Lehre und Büchern ist vor allem unser Stipendienprogramm und natürlich auch die Institutionalisierung so ein bisschen, vor allem auch unser Förderverein. Ich möchte am Ende ganz herzlich denen danken, ohne die überhaupt kein Gedanke an ein solches Projekt gewesen wäre. Dann ist es auch nicht, wenn jemand hier im kühlen, meistens kühlen Norden sich noch so schöne Gedanken macht. Nichts wäre es gewesen ohne meinen Freund und Bruder Birima Mudoko. Das ist der, der als letzter noch in Deutschland studiert hat, jetzt über 55 ist und zwischendurch Vizepräsident der Uni Kinshasa war. Dann Karin Joko aus Genf, die seit einiger Zeit sehr engagiert mitarbeitet. Kalender, den haben Sie auch auf einem Bild gesehen, der pharmazeutische Biologe, der jetzt vor allem sich um dieses Bienenprojekt kümmert. Dessen 2 ganz wichtige Freunde, Jorsten Delo, früherer Rektor der Uni Kinshasa, der damals den Vertrag unterschrieben hat. Sie beide kümmern sich um Kontakte zu Ministern, ja, bis hin zum Premierminister und vielleicht wollen wir auch zu Nummer 1, wie man dort Kabila respektvoll sagt, keiner spricht den Namen dort aus. Die jetzigen Rektoren der 3 beteiligten Universitäten, Labana aus Kinshasa, Professor Mafikiri aus Utempo von der ICG und Professor Forcher, Sie alle glauben an unser Projekt, Sie unterstützen uns. Dann möchte ich auch den damaligen Rektor unserer Uni, der das unterschrieben hat, der auch bei uns im Förderverein, der im Vorstand ist, unser Schatzmeister, den Förderverein, all den freundlichen Menschen. Hier sehen Sie auch die www-Adresse, die ist aber auch auf den Flyern drauf, wenn Sie da mehr Informationen gerne haben möchten. Besonderer Dank gilt auch der Elsenhöser für Seenus
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Dr. Gerhard Brinkmann von der Universität in Würzburg. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle einen Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Michael Buback von der Universität Göttingen. Sie hat den Titel Polymere maßgeschneidert.